Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Diese Folge heute ist keine ganz normale Folge von Einfach glauben, denn ich reagiere mit dieser Folge auf ein paar Dinge, die in der letzten Woche geschehen sind. Heute, wenn diese Folge erscheint, ist der 16. September 2025 und in der vergangenen Woche sind ein paar Dinge geschehen, die so in ihrer Dichte, finde ich, schon richtig krass waren. Und mir ist ganz wichtig, du hast es ja schon im Titel gelesen, es geht nicht nur um Charlie Kirk, aber auch. Wer war Charlie Kirk? Charlie Kirk war ein 31-jähriger Podcaster, YouTuber, politischer Aktivist, überzeugter Christ und er hat viele, viele Millionen Follower auf YouTube und Instagram, TikTok gehabt. Er war auch ein politischer Aktivist, habe ich schon gesagt, für die Republikanische Partei, für Donald Trump. Das war seine politische Richtung und bekannt wurde er, finde ich zumindest, durch seine öffentlichen Auftritte. Die liefen eigentlich immer so ab, dass er auf Uni Campusse gegangen ist, dass er dort ein Zelt oder ja, ein Pavillon oder so aufgestellt hat und dass Menschen dann öffentlich mit ihm debattieren konnten. Das heißt, er hatte dort ein Podium, ein Mikrofon in der Hand, mehr hatte er nicht und ein weiteres Mikrofon stand sozusagen in der Zuschauermenge. Und oft waren mehrere tausend Leute auch bei diesen Veranstaltungen. Und an dem Mikro oder an das Mikro konnten die Leute einfach gehen und ihm eine Frage stellen. Und diese Frage konnte in alle möglichen Richtungen gehen. Das konnte eine politische Frage sein, das konnte aber auch eine, in Anführungszeichen, christliche oder den christlichen Glauben betreffende Frage sein. Und diese Fragen wurden gestellt und er hat sie beantwortet. Also was er gemacht hat, er hat den Dialog gesucht. Er hat eine sehr dezidierte Haltung gehabt oder Meinung, sowohl politisch als auch geistlich. Ich würde sagen, dass ich vor allem politisch nicht in allem mit ihm mit konnte, was er so sagte. Aber ich meine, sorry, mit wem kannst du das? Gibt es jemanden, wo du sagst, egal was er sagt, 100% ist immer meins? Ich fand allerdings jedoch seinen Glauben und seinen theologischen Standpunkt, auch wie er das vertreten konnte, richtig, richtig gut. Er war auch ein Freund, großer Freund Israels, hat es sehr gut, wie ich finde, immer wieder argumentiert, auch was den Schutz des Lebens betrifft, was biblische Sexualethik betrifft, was die Exklusivität des Heils in Jesus betrifft, die Historizität der Bibel. Also war schon richtig gut. Und er wurde am 10. September bei einer solchen Veranstaltung in aller Öffentlichkeit erschossen. Ebenfalls am 10.9. beziehungsweise in den Nachrichten am 10.9. Hieß es, dass die Europäische Union Israel Hilfsgelder streicht, Israel sozusagen sanktioniert und es auch ihren Mitgliedstaaten empfiehlt, im Blick auf Handelsbeziehungen, die man mit Israel führt, diese entweder einzustellen oder eben strikter zu regeln. Und zwar hat die EU-Kommission, das war mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, hat die EU-Kommission damit nicht auf den Angriff Israels auf Hamas-Anführer, die sich gerade in Katar aufhielten, reagiert, sondern sie hat mit dieser, nach Resolution ist es nicht, aber mit dieser Ankündigung auf das Vorgehen Israels im Gazastreifen reagiert. Für mich ist das ein katastrophales Zeichen. Ich finde, Israel gehört kritisiert. Israel macht vieles falsch. Auch die Strategie im Gazastreifen, weiß ich nicht, ob das in allem so die richtige ist. Nur bin ich jetzt kein Militärexperte, der das sagen könnte. So von daher. Aber natürlich macht Israel vieles falsch und natürlich leiden Menschen im Gazastreifen, was die Medien allerdings in Deutschland oder die, ja, wie soll man sagen, Massenmedien nicht berichten oder zeigen, sind Bilder von Cafés und Märkten, nicht nur Schwarzmärkten im Gazastreifen. Und am 10. September ebenfalls wurde berichtet, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es nachts war oder in den Morgenstunden, sind russische Drohnen über Polen abgeschossen worden. Also aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sind Drohnen in Polen, nicht gelandet, sondern haben sozusagen den polnischen Luftraum, sind eingedreht in den polnischen Luftraum und wurden abgeschossen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, und es ging ja dann auch durch die Medien, durch die Politik, wurde diskutiert, wie muss jetzt die NATO darauf reagieren? Wie müssen wir im Westen darauf reagieren? War das eine absichtliche Provokation oder sind die Dinger falsch abgebogen? Da kann jetzt jeder sich seine Meinung drüber bilden. Warum ich diese drei Dinge nenne, ist, sie zeigen zum einen einiges, was in unserer Welt gerade abgeht, und ich möchte mit dir gleich darüber sprechen, was es bedeutet für uns Christen oder für Christen, wie wir damit umgehen. Denn ich habe ganz oft gehört in den Tagen jetzt so, boah, diese Welt ist am Arsch, diese Welt ist verrückt, diese Welt ist aus den Fugen geraten, diese Welt ist wirr und einfach chaotisch. Und mein Podcast heißt Einfach Glauben, und ich möchte in einer immer wirrer werdenden und komplexer werdenden Welt dir helfen, ja, deinen Glauben zu leben und wie dein Glaube dir helfen kann in diesen Zeiten. Und mich hat eben das immer wieder erreicht, so diese Aussagen, oder ich habe sie gelesen, und das ist klar, die Menschen haben Angst. Das ist so, Menschen haben Angst. Und das ist etwas, was uns im letzten Teil des Podcasts heute beschäftigen wird. Wie gehen wir denn damit eigentlich um, und was bedeutet das vor allem? Also mir geht es nicht um Angstbewältigungsstrategien, sondern mir geht es darum, ich spoilere jetzt schon mal ein bisschen, wir müssen uns an diesen Zustand gewöhnen. Darum geht es mir. Wir müssen uns an diesen Zustand gewöhnen. Aber noch etwas ist quasi in diesem Topf der momentanen Atmosphäre drin, nämlich nur Stunden, man muss sagen eigentlich Minuten, aber auch Stunden, nach dem Mord an Charlie Kirk konntest du im Netz aus vor allem der linken Woken-Richtung ganz viel hämische Videos sehen, wie sie lachen, wie sie sich freuen über den Tod von Charlie Kirk, beziehungsweise, ich muss es konkreter sagen, wie sie sich freuen über die Ermordung eines 31-Jährigen, der Frau und zwei kleine Kinder hinterlässt. Auch in Deutschland, vielleicht hast du es gar nicht mitbekommen, aber ein Sprecher der Linken oder Kommunikations, wie sagt man nicht Kommunikationschef, aber Mitarbeiter im Bereich Kommunikation, und auch El Hotzo auf X, der ja für Jan Böhmermann, fürs ZDF, fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen, viele, wie sagt man, Witze, Programme geschrieben hat, haben sich auf übelste Weise, ich wiederhole es jetzt gar nicht, auf übelste Weise hämisch über diesen Tod geäußert, über diese Ermordung. Das musst du dir mal vorstellen. Menschen, die in der Politik sind in Deutschland, also und zwar nicht irgendwo, sondern sorry für alle, die jetzt in der Politik sind, nicht in irgendeinem Ortsverein, sondern sehr viel weiter oben in der Partei, beziehungsweise die schon für das öffentlich-rechtliche Fernsehen gearbeitet haben, ziehen mit Häme über die Ermordung eines Menschen ab. Ich habe mir manchmal so gedacht, auch bei den TikTok-Videos, die man dann sehen konnte von Menschen, also sorry, eins habe ich vergessen, ich will damit nicht alle Linken oder Woken oder wie auch immer man sie bezeichnen möge, über einen Kamm scheren, gar nicht, 0,0, nur ist es auffällig, wie sehr Häme aus diesem Bereich kommt, ausgerechnet von denen, die sonst immer ganz, ganz, ganz laut nach Toleranz und Gleichberechtigung rufen. Dazu muss ich aber sagen, sorry, jetzt nehme ich doch eine kurze Schleife. Charlie Kirk hat sich, ich habe ihn ja anfangs dargestellt als jemand, der eine ganz, ganz klare, dezidierte Haltung hatte. Und in den Medien kannst du das ja auch lesen, er wird als rechtskonservativ, als rechtsnational, als rechtspopulistisch dargestellt und so weiter. Darüber will ich mir jetzt gar keinen Urlaub, wie schön wäre das, gar kein Urteil erlauben. Ein Urlaub erteilen, nein, ein Urteil erlauben. Aber es ist bezeichnend für unsere deutschen Medien. Es ist bezeichnend für unsere deutschen Medien, dass sie es nicht hinbekommen, einen Menschen einfach nur darzustellen als 31-jährigen Podcaster, YouTuber und politischen Aktivist. Stattdessen hört man, er ist Rechter, rechtsextrem, Trump-Unterstützer. Und wenn du jemanden mit Trump in Verbindung bringst, nun, dann ist er in Deutschland schon klar, der muss böse sein. So. Also es ist so unglaublich, wie perfide dieses Spielchen ist, wie manche Menschen, die Meinung machen, durch so ein Labeln, durch ein Kategorisieren von Menschen versuchen, eine Realität abzubilden. So, und jetzt, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich kam ja daher, dass ich nicht alle Linken und Linkswoken in Geiselhaft nehmen will, überhaupt nicht, gar nicht. Aber man, also ja, es ist trotzdem, für mich gibt es null Toleranz, wie man über die Ermordung eines Menschen sich freuen kann. Ich glaube, diese Häme kommt aber auch daher, weil sich Charlie Kirk ganz oft gerade bei Themen die Linke ja so als ihre Mainstream-Themen sehen, also sehr deutlich anders positioniert hat. Vielleicht hat es einen Reflex in manchen erzeugt, ich weiß es nicht. Trotzdem ist es unter aller Sau auf gut Deutsch, sich lächerlich zu machen oder sich zu freuen an der Ermordung eines Menschen. So, das einmal diese Welt, die aus den Fugen gerät, ne? Die Menschen, die Angst haben, auch zu Recht, kommt der Krieg jetzt nach Deutschland, was ist mit der NATO, dann die Häme über Charlie Kirk. Und dann das dritte Thema war ja Israel. Ich habe die Tage auf Instagram auch etwas gepostet und ich habe das in meiner Story gehabt auf Instagram. Ich wiederhole es jetzt nicht alles. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich in der Story hatte, waren nur ein paar wenige Auszüge. Du kannst dir nicht vorstellen, mit welchem Hass Menschen kommentiert haben, entweder mich angegriffen haben oder Israel. Ich muss, also, um das Bild vollständig zu zeichnen, es gibt auch Menschen, die sachlich diskutieren können. Ich habe zum Beispiel, vielleicht hörst du den Podcast, weil du mir auch geschrieben hast, dass du den Podcast hörst, mich sachlich mit jemandem auseinandergesetzt, wo wir ganz anderer Meinung waren. Und diese Person hat mir dann geschrieben, er hört eben meinen Podcast und er möchte aber die Diskussion an der Stelle auf Insta in der Kommentarspalte beenden. Und das finde ich mega. Das finde ich mega cool, weil ich kann das voll verstehen. Und daran ist überhaupt nichts Schlimmes. Das bedeutet auch nicht, oh, man zieht jetzt den Kürzeren oder so. Nein, weißt du, glaub mir, es gibt Wichtigeres im Leben, als in sozialen Netzwerken, in Kommentarspalten zu diskutieren. Und oftmals führt es ja auch nicht zu viel. Mich regt es immer wieder an, wenn jemand mir sachlich Dinge bringt oder Links schickt oder so, dann gucke ich mir das an, wenn ich Zeit habe. Aber man muss das nicht bis zum Exzess durchziehen. Und deswegen fand ich das voll cool, dass mir diese Person geschrieben hat und gesagt hat, ey, ich höre deinen Podcast, ich schätze dich und ich schätze diese Person übrigens auch wenn wir uns gar nicht kennen. Aber ich beende die Diskussion und das ist super. Da braucht es auch keine Begründung. Ich beende sie, weil ich keinen Bock habe, weil ich keine Zeit habe, weil ich krank bin, weil ich Gassi gehen muss. Keine Ahnung. Das ist mir ist mir nicht vollkommen egal, ist nicht wichtig. Ich fand das echt einen richtig, richtig coolen Zug. Das wollte ich sagen, die gibt's auch. Aber es gibt gleichzeitig so viele, die mit blankem Hass gegenüber Israel oder mir reagiert haben. Und ich finde es krass. Ich finde es richtig krass, dass es viele Menschen scheinbar gibt. Und jetzt überleg mal, ich meine, wer bin ich denn? Ja, ich habe da ein paar Follower auf Instagram. Ich schreibe da ein bisschen was und ein paar Leute kommentieren. Hallo. Also es gibt auf dieser Welt also wesentlich wichtigere, einflussreichere Menschen mit mehr Impact und so weiter als mich. Kleines Lichtlein. Und dann denke ich mir, boah, wenn es bei mir schon so ist, ja, kleiner Landpfarrer aus Süddeutschland postet was auf Instagram, ja, da ist ja das Zerkreis in China irgendwie interessanter. Boah, und dann kommen da so viele und jetzt extrapolier das mal. Jetzt guck mal, was damit passieren würde, wenn du jetzt viele, viele kleine Leute sozusagen hast, die sowas posten. Alter, wie viel Hass unterwegs ist. Wie viel Hass, wie viel nicht miteinander reden. Es ist Wahnsinn. Natürlich habe ich in meinem Post, der eine ging darüber, ob Israel ein Genozid begeht und der andere ging über diese EU-Entscheidung. Natürlich habe ich eine Meinung klar vertreten, aber ich bin mir sicher, ich habe keinen Hass verbreitet. So, und diese drei Dinge, diese Welt aus den Fugen, die Angst, die Häme Und dieser Hass. Boah, jetzt stell dir doch nur mal vor, du wirfst es in einen Topf. Ich meine, was kommt da raus? Angst, Häme und Hass. Kürbissuppe. Nein, nein. Also ich glaube, das ist sogar noch schlimmer als Kürbissuppe. In dieser Welt leben wir gerade und mir macht das wirklich Sorgen. Ich frage mich, wie reagieren Christen? Und das ist meine Sorge. Denn das ist jetzt sozusagen so der zweite Teil. Ich möchte mit dir darüber sprechen, wie wir als Christen damit umzugehen haben. Oder was wir als Christen tun oder nicht tun sollten. Egal, wo du jetzt angesprochen bist, ja, bei der Angst, bei der Häme, bei dem Hass, was dich irgendwie so bewegt, vielleicht auch gar nichts davon im Moment, aber ich glaube, und darauf komme ich gleich, dass uns das alle noch sehr viel mehr treffen wird. Aber was sollen wir jetzt tun als Christen? Und da habe ich eben Sorge, dass manche Christen dann auch nicht nur richtig reagieren. Ich will dir fünf Dinge benennen und dann schauen wir uns noch zwei Bibelstellen an. Das erste ist, bete. Beten, beten, beten. Gebet ist nicht unsere letzte Option, sondern immer unsere erste. Hast du das schon mal bewusst gemacht? Selbst, ich sage damit nicht, ich mache das immer, ja, aber überleg mal, selbst wenn du es nicht tust, selbst wenn du immer als letztes erst betest und davor schon tausend andere Dinge probierst, um eine Sache zu lösen oder besser zu machen, du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Beten könnte, vielleicht muss man so sagen, beten könnte immer, immer deine erste Option sein. Immer. Das ist doch faszinierend. Es gibt keine Situation in deinem Leben, in meinem Leben, im Weltgeschehen, wo Beten nicht die erste Option sein könnte. Die gibt es nicht. Diese Option gibt es einfach nicht. Deswegen ist Beten auch das Erste, was ich dir sage. Denn weißt du, ich habe schon viel über das Beten gesprochen, aber ich kann nicht aufhören, weil Beten einfach so gut ist. Beten bringt jetzt, wenn wir uns diesen Kochtopf angucken, mit Angst, Häme und Hass, er bringt dich in die Gegenwart Gottes ganz bewusst. Natürlich leben wir als Christen immer in der Gegenwart Gottes. Ist ja logisch, weil der Heilige Geist in uns lebt. Geht gar nicht anders. Aber wir sind uns dessen nicht immer bewusst. Das ist der Punkt. Und wenn wir beten, werden wir uns ganz neu der Gegenwart Gottes bewusst. Und wenn wir es dann sogar noch schaffen, in dem Moment zu sein, in der Gegenwart Gottes, ich glaube, das ist schon die halbe Miete. Das zweite ist, segne deine Feinde. Segne deine Feinde. Ich habe darüber schon eine extra Folge gemacht über Feindesliebe. Folge 61 ist es. Wie kann ich meine Feinde lieben? Wenn du also ein bisschen mehr wissen willst oder genauer oder tiefer eintauchen willst, dann hör dir die Folge 61 an. Aber ich will es hier einfach platzieren, weil es wichtig ist. Weißt du, was heißt denn das, meine Feinde segnen? Das heißt, das Unmögliche möglich zu machen. Meine Feinde zu segnen ist etwas, was eigentlich nicht geht. Aber wenn ich meine Feinde segne oder für sie bete zumindest, dann übergebe ich sie sozusagen Jesus, wenn ich es wirklich ernst meine. Dann übergebe ich sie Jesus und ich befehle sie seiner Gnade an. Und dann musst du eigentlich nur eins tun. Du musst deinen Stolz überwinden. Denn es ist doch so schwierig, jemanden, der uns Böses tut, egal in welcher Form, in Gott anzubefehlen. Jetzt sind wir mal ehrlich, weil wir eigentlich nicht wollen, dass Gott diese Person segnet. Denn diese Person hat mir wehgetan. Und deswegen sage ich, musst du nur deinen Stolz überwinden. Denn weißt du, was das Gute daran ist, dass Gottes Güte, Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Treue jeden Tag neu ist, unerschöpflich ist, unendlich groß ist, wie es in der Bibel heißt. Das ist deswegen so cool, weil du bekommst deinen Segen trotzdem. Auch wenn der andere gesegnet wird von Gott, das macht an deinem Segen nichts. Du bekommst trotzdem deine Portion. Und manchmal haben wir ja so die Angst, glaube ich. Wir kommen zu kurz, aber das tun wir nicht. Deswegen erstens beten, zweitens deine Feinde sägen, drittens nicht emotional reagieren. Bitte. Und das ist etwas, was ich mir selber immer wieder auf die Fahne schreiben muss. Ich würde sagen, ich habe schon gelernt in den letzten Jahren. Ich meine, ich bin jetzt 47, da darf man auch mal was gelernt haben. Aber das ist etwas, was wirklich wichtig ist. Boah, ich sag dir, es gibt so viele Posts, Social Media oder WhatsApp-Status, wo Christen so ihre Emotionen nach außen tragen. Und das ist in einer gewissen Weise schon in Ordnung. Ich darf auch mal emotional sein. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Video aufmache für eine Story, ein Video aufnehme für eine Story oder so, dann darf ich darin auch mal emotional sein. Aber die Emotionalität, die darf nicht im Zentrum stehen. Die darf nicht leitend sein, sondern sie darf maximal Begleit, oder nicht maximal, sie darf Begleiterscheinung sein, aber sie darf nicht leitend sein. Also sie darf sozusagen nicht am Lenkrad dessen sitzen, was du gerade tust. Und deswegen hinterfrag dich in solchen Momenten von Angst, von Häme, von Hass, von diesem Konglomerat, von dieser Kürbissuppe sozusagen, was leitet mich gerade? Und wenn du merkst, es sind deine Emotionen, dann ist es nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist gar nicht schlimm. Geh damit zu Jesus, geh zurück auf Los oder ne, geh zurück zum Gebet und bete, aber reagier noch nicht. Schreib dir WhatsApp nicht, schreib den Instagram-Beitrag nicht, ruf die Person nicht an, hau ihr keine auf die 12, ja, sondern reagier einfach noch nicht. Und auch das hat wieder ganz viel damit zu tun, dass du dich in Gottes liebende Hände begibst und sagst, okay, ich brauche das gar nicht, ich muss mich gar nicht verteidigen. Ey, das ist so schwierig. Ja? Also denk nicht, ich würde das alles beherrschen, so bis zum Exzess, aber darum geht es ja auch nicht. Ja? Also wie doof wäre denn mein Podcast, wenn ich dir nur Dinge sage, die ich schon 100% beherrsche? Weißt du, wie viele Folgen es dann gäbe? Genau keine. Deswegen teile ich mit dir Dinge, die einfach wichtig sind. Und das ist eben beten, die Feinde segnen, nicht emotional reagieren. Und das vierte ist Self-Care oder Selbsthygiene. Mir schrieb jemand, ich müsste jetzt mal gucken, ich glaube, es war ein Tag nach dem Attentat an Charlie Kirk, dass sie selber das gelesen oder gehört hätte irgendwo. Man solle jetzt an diesem Tag lieber spazieren gehen als auf Social Media. Und ich glaube, das war ein richtig guter Tipp. Denn ich habe dir ja einiges vorgelesen, zum Beispiel diese Israel-Posts auch, die ich bekommen habe, oder diese Häme, das war ja alles an diesem Tag. Also diese Häme über den Tod von Charlie Kirk, das war ja alles an diesem einen Tag. Und ich dachte so, das stimmt. Also wenn ich rausgegangen wäre, spazieren, dann wäre ich an der frischen Luft, hätte vielleicht, je nachdem, ich weiß nicht mehr, wie das Wetter war, Sonne getankt, aber auf jeden Fall eine Menge Sauerstoff, hätte mich an der Schönheit der Natur freuen können. Ich hätte ja gar nicht gewusst, was da auf Social Media gerade abgeht und so. Und deswegen ist es ein cooler Tipp. Und weißt du was? Das ist generell gut. Achte darauf, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Ich meine, es ist ja gerade so ein geflügeltes Wort, toxisch, ne? Giftige Beziehungen, giftige Äußerungen, giftige Dinge. Achte mal darauf, was tut dir gut. Ich merke das bei mir. Ich merke das bei mir inzwischen. Also nicht immer, würde ich sagen. Nee, das nicht. Nein, nicht immer. Aber inzwischen merke ich das sehr oft, wenn ich merke, was mir, oder dass ich merke, was mir gut tut und was nicht. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass man so eine gewisse Selbstdistanz einnehmen kann, sich selber beobachten kann. Ich mache das zum Beispiel ganz oft, das kriegt kein Mensch mit. Ich mache das ganz oft in Situationen, wo mehrere Menschen im Raum sind und es gerade so ein bisschen knistert. Also das kann eine heftige Diskussion sein oder das kann auch eine komische Situation sein. Dann mache ich das ganz bewusst, dass ich so kurz so einen Moment in mich gehe und sage, okay, David, Was tust du gerade? Was willst du sagen? Was denkst du? Was fühlst du? Und das ist mega, weil in dem Moment halte ich die Klappe. Und in dem Moment agiere ich nicht, sondern in dem Moment nehme ich mich erstmal selber wahr. Und das ist mega wichtig. Und deswegen überleg auch mal, auch wenn du dich so, ich hatte mal eine Zeit, wo ich viel zu viel auf Social Media unterwegs war, also noch mehr als jetzt, Und kennst du das? Man hat so das Gefühl, scheiße, ich glaube, ich habe das Internet leer gesaugt. Da ist nichts mehr. Ich öffne Instagram und habe ich doch schon alles gelesen. Ist langweilig, interessiert mich nicht. Man ist so richtig wie so ausgelutscht, weil man viel zu viel darum gescrollt hat. Und inzwischen merke ich das schon viel früher, wenn die ersten Anzeichen kommen, wenn ich merke, oh, stopp, es fängt wieder an. Und es ist so wichtig, das kann bei dir ja ganz anderes sein, ja? Das können wirklich Beziehungen sein oder das können Räume, also wie soll man sagen, Orte sein, wo du bist, wo du sagst, oh, es tut mir eigentlich nicht gut, ich muss da ein bisschen Abstand gewinnen. Egal was es ist, achte darauf, auf so eine gewisse Selbsthygiene. Jetzt in diesen, also wenn du aus Angst, Häme und Hass, wenn diese Atmosphäre dir auch zu schaffen macht. Und das fünfte, also beten, Feinde segnen, nicht emotional reagieren und Self-Care oder Selbsthygiene betreiben. Und das fünfte, das ist jetzt ein bisschen ausführlicher, will ich dir das mitgeben, ist, gewöhne dich daran. Gewöhne dich daran. Denn ich glaube, dass diese Stimmungslage und diese Mischung öfters vorkommen wird, als uns das lieb ist. Ich glaube, dass sogar solche Attentate oder solche Häme oder auch solche kriegerischen Akte und damit verbundene Angst auch in Deutschland sich häufen werden. Ich will es nicht schlimmer machen, als es ist. Und es werden Christen auch weltweit verfolgt und jetzt schon getötet. Und ich habe eine kleine Empfehlung von Open Doors, den Gebetskalender, und von Christen an der Seite Israels, auch kleine Empfehlung, wo du dann für jeden Tag im Monat ein Gebetsanliegen hast. Und ich finde es immer wieder so verrückt, wenn ich den von Open Doors dann nehme und lese, was ist heute dran. Betest du für Personen oder für Menschengruppen? Und du merkst plötzlich, was geht hier ab in dieser Welt? Da werden Menschen aufgrund ihres Glaubens an Jesus oder weil sie eine Bibel besitzen oder weil sie beim Beten in Anführungszeichen erwischt wurden oder weil sie Gottesdienst gefeiert haben, werden sie diskriminiert, werden sie gemobbt, werden sie gefangen genommen, werden sie gefoltert, werden sie getötet. Das ist unglaublich. Auf dieser Erde. Und da sind wir noch nicht in Deutschland. Da sind wir noch nicht. Und ich weiß auch nicht, wie schlimm es werden wird. Ich will aber überhaupt gar keinen, ich bin nicht so ein Unheilsprophet und will jetzt auch überhaupt keine Stimmung machen. Aber ich glaube, dass vieles darauf hinausläuft. Ne, ich glaube es nicht nur, sondern ich bin davon überzeugt, dass es immer schwieriger wird, den Glauben so zu leben und zu bekennen, wie wir das gewohnt sind, ohne Gegenwind zu bekommen. Und weißt du, der Punkt ist, also ich bin kein Geschichtsprofessor, aber die letzten Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, die waren im Prinzip eine große Ausnahmesituation, dass kein Krieg in Europa war. Also schau dir die letzten Jahrhunderte an, was alles war in Europa. Da waren jede Menge Kriege, auch in Deutschland. Hieß zwar anders, aber da war viel los. Und dass in den letzten Jahrzehnten Friede war, mega, bombastisch. Aber unser Problem ist, dass wir, die wir jetzt leben und den Zweiten Weltkrieg und ich sage auch mal die Nachkriegszeit nicht mitbekommen haben, wir nehmen das für normal. Aber das ist nicht normal. Das ist ein kleines Fenster in der Geschichte der Menschheit. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass auch in unserem Land es immer schwieriger wird, den christlichen Glauben einfach frei zu leben. Gleichzeitig gibt es in Deutschland Anzeichen und es gibt in der Welt konkrete Zahlen, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Erweckung geschieht. Und das finde ich richtig, richtig genial und darauf freue ich mich. Das Problem ist, wir müssen einen Preis bezahlen und der Preis bedeutet eben, dass es immer schwieriger wird, seinen Glauben zu leben. Aber, und das ist so der letzte Gedanke zu diesem gewöhn dich daran, das Christentum, ich mag den Begriff eigentlich nicht, weil es ist immer so ein bisschen, wirkt so distanziert, ja. Aber ich nehme ihn jetzt mal, das Christentum war immer dann am stärksten und am einflussreichsten, wenn es in der Minderheit war. Gehen wir nur mal ganz zurück an den Anfang. Die ersten 3 Jahrhunderte wurden Christen verfolgt. In unterschiedlichen Wellen kamen diese Verfolgungen, aber sie waren immer da. Aber in diesen ersten 3 Jahrhunderten ist so viel passiert. Hatten Christen so viel Einfluss, hat Jesus so viel in dieser Welt bewegt, durch Menschen, durch Christen. Das war Wahnsinn. Und dann im 4. Jahrhundert wurde der christliche Glaube zur Staatsreligion und es ging bergab. In der Form, dass halt, und dann kommt das Mittelalter und so weiter, dass der Glaube institutionalisiert wurde und in einer gewissen, auch Mehrheitssituation war. Ja, und damit war ja alles gut. Und das Zeugnis verschwand immer mehr. Dabei waren es die ersten Christen, die so ein starkes Zeugnis hatten, und zwar auf zweierlei Weise. Das eine, das war das lebendige Zeugnis ihrer ganz tätigen, tatkräftigen Hilfe. Sie haben sich um Kranke gekümmert, um Alte gekümmert, um Behinderte gekümmert. Sie waren gegen Abtreibung, gegen die Tötung des Menschen. Sie haben Babys, die ausgesetzt wurden, weil sich niemand um sie kümmerte, großgezogen. Das können wir alles nachlesen in der sogenannten Didache. Das ist eine der ältesten, wie soll man das sagen, eine der ältesten außerbiblischen christlichen Schriften, die das Leben der ersten Christen beschreibt. An der Stelle empfehle ich dir Roland Werner. Er hat ein Buch geschrieben. Faszination früher Christen, Rezension erscheint demnächst auf meinem Blog, ist schon geschrieben, muss ich noch veröffentlichen. Und google mal ein bisschen, YouTube, Glauben, Denken heißt der Kanal, da hat er viel über die ersten Christen auch Videos gemacht, Vorträge gehalten. Und es ist Wahnsinn, welchen Impact diese Christen hatten, aber in der Minderheit, und welche Verfolgung sie erlitten haben. Es war teilweise heftig, aber sie haben ganz praktisch die Nächsten geliebt, und zwar vor allem auch die, die sie hassten. Also die Christen hassten, aber gleichzeitig sind sie immer eindeutig und klar für die Wahrheit eingestanden, immer. Es war beides und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Also zu diesem Mix aus Hass, Häme und Angst. Unsere Reaktion als Christen: beten, Feinde segnen, nicht emotional reagieren, Selfcare, Selbsthygiene betreiben und gewöhn dich dran. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. So Luther-Übersetzung. Und was ich so stark finde an diesem Wort ist, dass Jesus sagt, ihr habt Angst. Er sagt nicht, oh ihr Loser, sondern er sagt, ihr habt Angst. Er nimmt es wahr, er lässt es zu, er weiß, es ist so. Angst zu haben ist erstmal nicht schlimm. Entscheidend wird der zweite Teil, wo er sagt, aber seid getrost, habt Hoffnung, habt Zuversicht, ich bin stärker, ich habe die Welt überwunden, ich bin der Sieger. Und das müssen wir uns immer und immer und immer wieder vor Augen halten. Und jetzt lese ich dir zum Schluss noch einen Text aus Matthäus 10, Vers 16 bis 22 dazu. Da sagt Jesus, seht, ich sende euch aus wie Schafe unter die Wölfe, seid vorsichtig wie die Schlangen und sanft wie die Tauben. Aber hütet euch vor den Menschen. Auch cool, ne? Hütet euch vor den Menschen. Denn ihr werdet vor die Richter gezerrt und in den Synagogen geschlagen werden. Um meinetwillen müsst ihr Statthaltern und Königen Rede und Antwort stehen. Das wird euch Gelegenheit geben, ihnen von mir zu erzählen und so vor der Welt als Zeugen für mich aufzutreten. Merkst du, da packt Jesus schon beides zusammen, die Verfolgung und die Erweckung. Und ich glaube, dass beides total miteinander zusammenhängt. Weiter, Vers 19. Wenn ihr verhaftet werdet, macht euch keine Sorgen, was ihr zu eurer Verteidigung sagen sollt, denn Gott wird euch zur rechten Zeit die rechten Worte in den Mund legen. Nicht ihr seid es, die dann reden, nein, der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Das ist eine große Ermutigung. Und dann, Achtung, Vers 21 und 22 noch. Der Bruder wird seinen Bruder verraten. Väter werden ihre Kinder verraten und Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen und sie dem Tod ausliefern. Ja, alle werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Aber wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Ja, alle werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Aber wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Wichtig ist dieser Zusatz, weil ihr euch zu mir bekennt. Weißt du, wir können als Christen auch echt Scheiße bauen. Auf gut Deutsch, und wirklich Schuld auf uns laden und wirklich falsch handeln, falsch reagieren. Das können wir. Und damit ist nicht Also und dann sollten wir uns nicht rausreden, so, ah, Jesus hat es ja vorausgesagt, dass es uns schlecht geht. Naja, wenn du Bullshit baust, musst du dich auch nicht wundern. Das ist so wichtig. Jesus sagt das dann in der Bergpredigt, sagt das ja auch in Matthäus 5 nach den Seligpreisungen, dass er sagt, hey, freut euch, wenn die Menschen euch wegen mir hassen. Das ist so wichtig, dieser Zusatz wegen ihm. Ja, nicht, weil wir irgendwas machen, sondern wegen ihm. Und weißt du, wir können jetzt alles nur aushalten und in diese Zeit gehen, auch mit einer gewissen Vorfreude, weil die Erweckung kommt. Halleluja, wie cool ist das denn? Das können wir nur, wenn unser Glaube ein festes Fundament hat, wenn er wahr ist. Auf Lügen kann man weder sein Leben bauen, noch für Lügen sein Leben lassen. Die ersten Christen, die Jünger von Jesus sind als Märtyrer gestorben. Die ersten Christen sind ganz viele als Märtyrer aufgrund ihres Glaubens gestorben. Warum? Weil es wahr ist. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus starb für dich und mich. Jesus ist der einzige Weg zum Heil. Jesus ist der Gekreuzigte und Auferstandene. Wenn das alles Lügen wären, dann würde ich in den Momenten der Verfolgung, wo es wirklich hart wird, wo es eng wird und wo ich mit Hass, Häme und Angst überhaupt nicht mehr klarkomme, würde ich sagen, oh, komm, forget it, ich dröhne mich jetzt zu mit Drogen und keine Ahnung was. Ja, ist jetzt ein bisschen überspitzt, ich weiß, aber ich schmeiße den Glauben über Bord. Klar, würde ich auch machen, wenn es eine Lüge wäre. Aber weil es Wahrheit ist, kannst du und kann ich mein Leben darauf bauen und kann mein Leben dafür lassen. Nochmal, ich bin nicht irgendwie komisch veranlagt und will Schmerzen. Aber lasst uns doch die Bibel ernst nehmen. Wie stark die Verfolgung bei uns wird und wie schwierig es werden wird, das wissen wir nicht. Aber wir merken es doch jetzt schon, dass wenn du dich klar zum christlichen Glauben bekennst, es dir heute anders geht als wie vor 50 Jahren, als vor 50 Jahren. Und da müssen wir dann auch nicht auf die böse Gesellschaft schimpfen, auf die Kultur oder keine Ahnung, es bringt alles nichts. Das Einzige, was dir was bringt, ist, dass du dich dann voll und ganz auf Jesus verlassen kannst. Ich habe jetzt inzwischen zwei Folgen in der Pipeline, weil ich diese Folge einfach spontan dazwischen geschoben habe, weil mir es wichtig war, auf solche aktuellen Ereignisse auch zu reagieren. Und ich wünsche dir, dass du in diesen wirren Zeiten, wo du dann manchmal auch sagst, ja, ich habe Angst oder dieser Hass, diese Häme, das macht was mit mir. Ich wünsche dir so sehr, dass du in diesen Zeiten nicht verzweifelst. Nochmal, Jesus sagt, ihr habt Angst in der Welt, aber seid voller Zuversicht, seid voller Hoffnung. Ich habe diese Welt überwunden. Und deswegen ist es so wichtig, weißt du, dass wir den Dingen auch in die Augen schauen. Das, was kommt, kommt. Das können wir nicht ändern. Das ist so. Aber wir können als Christen entsprechend leben. Und wie soll ich das sagen? Ich versuche, es ist ein Versuch, ich versuche auch meinen Kindern, auch meiner Gemeinde und all denen, die mir zuhören oder mit denen ich rede, das immer wieder deutlich zu machen. Leute, was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, wunderschön, aber es ist nicht die Normalität. Und ich weiß, dass uns das schwerfällt und schwerfallen wird, in so Zeiten zu gehen, wo sowas, so eine Mischung aus Angst, aus Hass, aus Häme und vielleicht noch anderen negativen Dingen, das ist nicht schön. Aber weißt du, ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Christen, also ich sag jetzt mal wir, weil, also sorry, wenn ich dich vereinnahme, aber ich glaube, dass Christen in dieser Zeit wirklich ein Licht sein können. Das glaube ich. Und ich wünsche dir, dass du das sein kannst. Und ich hoffe, es ist wirklich eine Hoffnung, dass wir als Christen in solchen Zeiten dann eben nicht wahrgenommen werden als die, die irgendwie noch mehr spalten, die noch mehr Hass reinbringen, die noch mehr mit Negativität reagieren. Das wäre ja menschlich. Und klar, das passiert auch mal. Keine Frage. Niemand ist perfekt. Aber unser Auftrag ist ein ganz anderer. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, 2. Korinther 5. Und das sollen wir auch leben oder im Licht wandeln, wie es in den Paulusbriefen immer wieder heißt. Und nicht umsonst sind ja die Briefe oder einige der Briefe im Neuen Testament auch in solchen Minderheitssituationen und Verfolgungssituationen geschrieben worden oder an Menschen geschrieben worden, die in solchen Situationen sind. Und ich glaube, es würde uns gut tun, uns das immer wieder vor Augen zu rufen, in den Zeiten, wo es hart wird, dass viele Worte der Bibel in solchen Situationen geschrieben wurden oder empfangen wurden von den ursprünglichen Adressaten, an die jetzt zum Beispiel ein Brief geschrieben wurde. Oder auch Psalmen, liest Psalmen, wie oft liest man da, wie schlecht es einem geht. Aber nochmal, unsere Aufgabe als Christ, die besteht darin, dass wir dann Salz und Licht sind. Und das wünsche ich dir. Das wünsche ich dir wirklich von Herzen, von ganzem Herzen, dass du das kannst, dass du das für dich annehmen kannst und dass du dich nicht verrückt machen lässt in diesen Zeiten. Lass dich nicht verrückt machen, sondern bete, segne deine Feinde, reagier nicht emotional. Also wenn du irgendwie so ein Kontra geben willst oder so, schau nach dir selbst. Und das meine ich jetzt nicht in diesem, ach, das weißt du schon, in diesem esoterischen, dein Inneres erstmal einen Stuhlkreis mit deiner inneren Mitte machen oder deine innere Mitte als Gestaltete mit dem Stuhlkreis, das meine ich alles gar nicht, sondern es geht einfach darum, achte auf dich, denn du kannst nur, wenn du gesund bist und wenn du fit bist und wenn du gut unterwegs bist, sozusagen auch gutes Zeugnis für Jesus sein. Und das Letzte, gewöhn dich daran, gewöhn dich an dieser Situation. Aber weißt du was, ich freue mich. Ich freue mich auch, weil es Erweckung geben wird. Ich bin davon überzeugt, ich hoffe das. Ich habe in einem Artikel geschrieben, den ich jetzt demnächst veröffentliche. Ich will aufhören darüber, also nie, gejammert habe ich eh noch nie, aber ich will aufhören, dieses Zeitalter, in dem wir leben, als postchristlich zu bezeichnen und immer weniger sind in der Kirche und die Tradition bricht ab und. Nein, wir sind in einem Zeitalter vor einer Erweckung. Und ich hoffe, dass dir diese etwas spontane Folge hilft, manches einzuordnen und darauf zu reagieren. Wenn das so ist, freue ich mich, wenn du das auch anderen weiterleitest oder darauf hinweist oder verlinkst, dass auch sie, wenn es für dich so war, gesegnet werden durch den Podcast. Wenn du einen Kommentar hinterlässt oder ein Like, wäre das auch cool. Lass mich wissen, was du denkst. Kommentier gerne oder schreib mir. Ich wünsche dir Gottes Segen. Und sagt bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.